Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung.
Wir haben in den vergangenen Sendungen das Volk Israel durch die Wüste begleitet. Wir waren dann auch beim Bundesschluss dabei und hören nun, wie es nach dem Bundesschluss am Berg Sinai weitergegangen ist. Wir wollen einige zentrale Stellen aus dem Alten Testament vorlesen. Es geht uns dabei nicht so sehr um eine Exegese, also um eine Schriftauslegung, sondern um eine Katechese, also um einen ganz einfachen Einstieg in das Alte Testament, damit wir diese Stellen wieder einmal hören und auf uns einwirken lassen und dass wir auch für unser eigenes Leben einiges davon mitnehmen können. Wir haben gehört, dass die Israeliten in der Wüste immer wieder Hunger litten. Sie mussten ja mehrere Jahrzehnte in der Wüste verbringen. Und da gab es einmal zu wenig zu essen, dann fehlte es an Wasser. Es war ein monotones Essen und immer wieder kam es zu einem Aufbegehren gegen Moses. Wir haben gehört, dass die Israeliten immer wieder gesagt haben, wären wir doch in Ägypten geblieben, da hatten wir genug zu essen. Warum hast du uns in die Wüste geführt? Und so wollen wir nun ein weiteres Kapitel lesen im Buch Numeri. Wenn Sie da mitlesen wollen, dann schlagen Sie bitte im Alten Testament das Buch Numeri auf. Und suchen Sie dort das 21. Kapitel. Und da lesen wir dann ab dem Vers 4. Also Buch Numeri, 21. Kapitel, Vers 4. Und ich darf Ihnen nun hier einige Verse vorlesen. Die Israeliten brachen vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Schilfmeer ein, um Edom zu umgehen. Unterwegs aber verlor das Volk den Mut. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser. Dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. Da schickte der Herr Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose, mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Nun, wir sind zunächst einmal etwas betroffen von dieser Reaktion Gottes, er schickt Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Da müssen wir zunächst uns einmal an das Vergangene erinnern. Die Israeliten hatten schon mehrmals gemurrt und immer wieder hatte ihnen Gott geholfen. Er hat ihnen Möglichkeiten geboten, auch in der Wüste zu überleben und hat ihnen immer wieder Nahrung und Wasser bereitet. Und nun war es bereits zum wiederholten Mal, dass das Volk sich gegen Jahwe aufgelehnt hat. Obwohl sie erfahren haben, dass Gott ihnen immer wieder beistand, waren sie noch immer nicht zu dem Glauben gelangt, dass Gott ihnen auch weiterhin helfen würde. Und deswegen dieses drastische Eingreifen Gottes, der nun Giftschlangen schickt. Und die Leute kommen nun zur Besinnung und sagen, wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Es wird ihnen bewusst, dass sie durch ihr mangelndes Gottvertrauen gesündigt haben. Und dass sie auch gegen Mose gesündigt haben, der ja als Führer, der von Gott bestellt war, sie mit großer Sicherheit immer wieder durch die verschiedenen Gefahren hindurchgeführt hatte. Und jetzt wenden sie sich an Mose und sagen, bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betet für das Volk. Und da gibt der Herr Moses eine Anweisung. Mach dir eine Schlange und hänge sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Und nun macht Mose eine Schlange aus Kupfer, aus einem einfachen Metall. Und er hängt diese Schlange an einer Fahnenstange auf. Und jeder, der sich nun mit Ehrfurcht an dieses Symbol, das Gott angeordnet hat, zu dem aufblickt, bekommt Heil. Und er bleibt am Leben. Nun müssen wir uns da ganz kurz die Frage stellen, wieso wird hier gerade eine Schlange verwendet? Die Schlange galt im Orient als Symbol des Lebens. Und viele kennen auch das Symbol der Ärzte. Das ist die berühmte Schlange vom Äskulap. Und diese Schlange, die geht zurück bis in die Antike. Also die Schlange war hier Symbol des Lebens. Weil man nämlich auch manchmal Substanzen von der Schlange, Giftsubstanzen in kleinen Dosen verwendet hat für medizinische Zwecke, war diese Schlange zu einem Symbol des Lebens geworden. Aber aus religiöser Sicht müssen wir hier etwas tiefer blicken. Die Stelle von der Kupferschlange ist auch für das Neue Testament von Bedeutung. Der Evangelist Johannes sieht in der kupfernen Schlange, die an einem Pfahl hängt, ein Urbild für den am Kreuz erhöhten Jesus Christus. Da wird also etwas angedeutet im Alten Testament, dass die Erlösung von Jesus Christus kommen wird, der an einem Kreuz hängt. Und so wie die Menschen im Alten Testament aufgeblickt haben zu diesem Symbol der Schlange, das von Gott angeordnet wurde und damit ein Hinweis war auf ein Heilswirken Gottes, so werden dann die Menschen auf Jesus schauen, auf den am Kreuz hängenden Jesus. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Und es ist ganz interessant, dass man auch in manchen Kirchen dieses Symbol von der Schlange sieht, die an einem Pfahl hängt. Und wenn man hier das Alte Testament kennt, dann weiß man, dass hier gewissermaßen etwas vorweggenommen wird, angedeutet wird, was sich dann im Neuen Testament in der Gestalt Jesu am Kreuz verwirklichen wird. Das ist also die Bedeutung von dieser Stelle. Aber wir können von dieser Stelle auch einiges für uns selbst mitnehmen. Liebe Freunde, wir sind doch auch öfter auf einer Wanderung durch die Wüste. Und manchmal ist es uns zu viel. Und obwohl wir immer wieder erfahren dürfen, dass Gott uns hilft und dass die Wüstenstrecken in unserem Leben irgendwann zu Ende kommen, gibt es doch immer wieder ein Aufbegehren. Und auch bei uns ist es doch so, dass wir immer wieder sagen, Gott, wie viel mutest du mir denn noch zu? Und auch das noch. Und manchmal sind wir unwillig, unseren Weg fortzusetzen. Natürlich, liebe Freunde, es ist in der heutigen Zeit nicht leicht, ein Christ zu sein. Wir spüren immer wieder diese Wüstensituation. Wir sind oft Fremdlinge in dieser Welt. Und da sollen wir diesen Weg weitergehen. Und manchmal murren wir. Und manchmal begehren wir auf. Und da kommt es manchmal auch vor, dass Gott uns mal einen Schlag versetzt. Dass wir uns dessen bewusst sind, Gott hat uns bis jetzt doch noch nie im Stich gelassen. Gott hat uns doch immer wieder weitergeholfen. Und wir haben doch immer wieder seinen Beistand erleben dürfen. Und da werden wir nun auch durch diese Stelle darauf hingewiesen, dass Gott uns hilft. Und wir sind ja schon in der glücklichen Situation, dass wir nicht mehr zu einer Schlange aufschauen, zum Symbol des Lebens, sondern zu Jesus Christus aufschauen. Und wenn wir daran denken, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass der all dieses Leiden auf sich nimmt, um uns nahe zu sein, dann wissen wir doch, dass Gott uns in unserem Leid versteht, dass er uns begleitet, dass er an unserer Seite steht. Es gibt keine andere Religion, wo Gott selbst Mensch wird und das ganze Leiden des Menschen auf sich nimmt. An das müssen wir immer wieder denken. Gott ist uns nicht ferne, er ist uns nahe. Ja, er teilt in Jesus Christus unser Schicksal, unser Leiden, unsere Not, unsere Verzweiflung. Er ist also nicht ein Gott, der dem Leiden fernsteht, der das Leiden des Menschen nicht kennt. Nein, er nimmt es selbst auf sich. Und dadurch dürfen wir wissen, dass wir gerade auch in den schwierigen Momenten von Gott getragen sind.
Flügeln getragen, eingetaucht in ein Meer von Liebe, zur Freiheit berufen, im Glauben den Himmel berührt, unter deinen Flügeln geborgen. Bewahrt allein durch Gnade von deinem Geist getragen, in Liebe die Welt berührt, wie dem Herrn vertrauen, schöpfen. Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einer sehr interessanten Gestalt des Alten Testaments, nämlich zum Seher Bileam. Wenn Sie da mitlesen wollen, dann schlagen Sie bitte auf im Buch Numeri, Kapitel 23. Und dort beginnen wir mit dem ersten Vers und fahren dann weiter mit einigen Auszügen, also 23. Kapitel, Vers 1 bis 12. Dann geht es weiter mit dem Vers 18 bis 25. Und zum Schluss werden wir dann noch einen kleinen Teil vom Kapitel 24 lesen. Also, wir beginnen jetzt mit dem Buch Numeri, 23. Kapitel, 1. Vers. Aber zunächst noch eine kleine Einführung. Als das israelitische Volk nach Kanaan zog, wandte sich der König Balak von Moab an den Seher und Zauberer Bileam, damit er das Volk Israel verfluche. Wir müssen uns eines vorstellen, da haben jetzt diese kleinen Könige von Kanaan und auch von den Nachbarländern gehört, dass da ein Volk im Anzug war. Und das hat die natürlich auch mit Schrecken erfüllt. Und da haben sie sich jetzt an einen Mann gewandt, an einen Seher und auch an einen Magier. Und dieser Magier, dieser Seher hat Bileam geheißen. Und da war nun der König von Balak in Moab, das ist östlich von Kanaan, und wendet sich an den Seher, damit er das Volk Israel verfluche. Gott aber sagte zu Bileam, dass er das Volk Israel nicht verfluchen solle, da das Volk Israel gesegnet sei. Bileam lehnte daher eine Verfluchung Israels ab. Da schickte der König Balak nochmals Boten und bedrängte Bileam, das Volk Israel zu verfluchen. Gott sagte zu Bileam, dass er zu Balak ziehen könne, aber dass er nur das sagen dürfe, was er ihm eingebe. Also Gott wendet sich an diesen Magier und sagt, gut, geh zu dem König Balak, aber du darfst nur das sagen, was ich dir dann eingeben werde. Und nun hören wir den Text. Bileam sagte zu Balak, errichte mir hier 7 Altäre und stelle mir hier 7 junge Stiere und 7 Widder bereit. Balak tat, was Bileam gesagt hatte, und Balak und Bileam brachten auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder dar. Dann sagte Bileam zu Balak, bleib bei deinem Brandopfer stehen, ich aber will beiseite gehen, vielleicht begegnet mir der Herr. Was er mich sehen lässt, werde ich dir mitteilen. Dann ging er auf die kahle Höhe. Dort begegnete Gott dem Bileam. Bileam sagte zu ihm, ich habe 7 Altäre hergerichtet und auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder dargebracht. Da legte Gott dem Bileam ein Wort in den Mund und sagte, geh zu Balak zurück und sag ihm das und das. Bileam kehrte also zurück. Balak stand bei seinem Brandopfer und alle Hofleute waren bei ihm. Er begann mit seinem Orakelspruch und sagte, aus Aram führte mich Balak her, der König von Moab vom Ostgebirge. Geh, verfluche mir Jakob, drohe Israel. Doch wie soll ich verwünschen, wen Gott nicht verwünscht? Wie soll ich drohen, wem Jahwe nicht droht? Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, von den Höhen aus erblicke ich es, dort ein Volk. Es wohnt für sich, es zählt nicht zu den Völkern. Wer zählt Jakobs Menge? Zahlreich wie Staub. Wer die Zehntausende Israels? O, könnte ich den Tod der Gerechten sterben und wäre mein Ende dem Seinen gleich? Da sagte Balak zu Bileam, was hast du mir angetan? Ich hab dich geholt, damit du meine Feinde verwünschst, und nun hast du sie stattdessen gesegnet. Bileam antwortete, muss ich nicht das sagen, was der Herr mir in den Mund legt? Soweit der Text. Der König von Moab führte den Seher Bileam an einen anderen Ort und hoffte, dass er von dort aus die Israeliten verfluchen könne. Doch auch dieses Mal war der Seher innerlich dazu gezwungen, Israel zu segnen. Er sagte, auf, Balak, höre, lausche mir, du Sohn Zippors. Sieh her, ich habe es übernommen zu segnen, so muss ich segnen, ich kann's nicht widerrufen. Man erblickt kein Übel in Jakob, man sieht kein Unheil in Israel. Jahwe, sein Gott, ist bei ihm, seinem König jubelt Israel zu. Gott hat sie aus Ägypten geführt, er hat Hörner wie ein Wildstier. Zauberei wirkt nicht gegen Jakob. Beschwörung hilft nicht gegen Israel. Ein Volk wie ein Löwe, der aufsteht wie ein Raubtier, das sich erhebt. Es legt sich nicht hin, bevor es die Beute gefressen und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Da sagte Balak zu Bileam, wenn du es schon nicht verwünschen willst, dann segne es doch wenigstens nicht. Bileam sagte zu Balak, habe ich es dir nicht gesagt? Ich muss alles tun, was mir der Herr befiehlt. Soweit der Text. Balak bedrängte Bileam, es ein drittes Mal zu versuchen. Doch auch beim dritten Mal gelang es Bileam nicht, Israel zu verfluchen. Vielmehr sprach er folgende Segensworte. Und nun folgt wieder der Text. Spruch Bileams, des Sohns Beors, Spruch des Mannes mit geschlossenem Auge. Spruch dessen, der Gottes Wort gehört, der eine Vision des Allmächtigen sieht, der da liegt mit entschleierten Augen. Jakob, wie schön sind deine Zelte, wie schön deine Wohnstätten, Israel. Wie Bachtäler ziehen sie sich hin, wie Gärten am Strom, wie Eichen vom Herrn gepflanzt, wie Zedern am Wasser. Von seinem Schöpfeimern rinnt das Wasser. Reichlich Wasser hat seine Saat. Sein König ist Agag überlegen. Seine Königsherrschaft erstarkt. Ja, Gott hat ihn aus Ägypten geführt. Er hat Hörner wie ein Wildstier. Er frisst die Völker, die ihm feind sind. Er zermalmt ihre Knochen und zerbricht ihre Pfeile. Er duckt sich, liegt da wie ein Löwe, wie ein Raubtier. Wer wagt ist, ihn aufzujagen. Wer dich segnet, ist gesegnet. Und wer dich verflucht, ist verflucht. Soweit der Text. Dieser Bericht über den Seher Bileam zeigt, dass selbst Seher und Magier gegenüber Israel machtlos waren. Da Israel unter dem Schutz Jahwes stand, mussten auch feindliche Seher Israel segnen, anstatt es zu verfluchen. Wir finden hier einen recht interessanten Satz, auf den wir noch kurz hinweisen wollten. Da ist die Rede, dort ein Volk, es wohnt für sich, es zählt sich nicht zu den Völkern. Das Volk Israel hatte immer eine Sonderstellung. Es hatte einen ganz einzigartigen Auftrag. Es war das auserwählte Volk. Und dieses Volk Israel hat trotz unendlich vieler Verfolgungen immer überlebt. Es stand unter dem Schutz von Jahwe. Und auch mit magischen Mächten und Kräften war es nicht möglich, diesem Volk beizukommen. Es wird uns hier geschildert, dass dieser Magier, dieser Zauberer, dieser Seher nicht imstande ist, das Volk Israel zu verfluchen. Er muss das sagen, was Gott ihm sagt. Und der König gerät ganz aus der Fassung. Er hört hier einen Mann, der anstatt das Volk zu verfluchen, dieses Volk segnet. Und er sagt, ich habe dich extra gerufen, damit du dieses Volk verfluchst und du segnest dieses Volk. Und er fordert diesen Seher dreimal auf, an verschiedenen Orten dieses Volk zu verfluchen. Und jedes Mal kommt ein Segenswunsch aus dem Mund von Bileam. Das stimmt unheimlich nachdenklich. Und es ist auch für uns eine klare Aussage. Wenn wir wirklich unter dem Schutz Gottes stehen, dann haben auch diese verschiedenen magischen und okkulten Mächte keine Gewalt über uns. Diese Kräfte, die gibt es auch heute. Und die werden auch immer wieder eingesetzt. Aber wer unter dem Schutz Gottes steht, der wird von diesen Mächten nicht bedroht und auch nicht getroffen. Es ist allerdings notwendig, dass wir uns immer wieder unter dem besonderen Schutz Gottes stellen, dass wir ihn immer wieder bitten, dass er diese Kräfte von uns fernhält. Wir können diesen Mächten oft kaum ausweichen, weil es immer wieder in der heutigen Gesellschaft auch Mächte und Praktiken und alle möglichen Dinge gibt, die in diese Richtung vollzogen werden und angerufen werden. Aber wenn wir Gott um seinen Schutz bitten, dann sind wir gerüstet, dann sind wir gewappnet. Und es ist gut, wenn wir das ab und zu tun, weil wir immer wieder in den Zug von solchen Mächten auch geraten können. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wenden uns nun einer weiteren Stelle im Alten Testament zu. Und da geht es nun ganz konkret um die Berufung von Josua. Wenn Sie diese Berufungsgeschichte mitlesen oder nachlesen wollten, dann schlagen Sie bitte im Buch Numeri das Kapitel 27 auf. Buch Numeri, Kapitel 27, ab dem Vers 12. Numeri 27, 12. Zunächst eine kurze Einführung. Die Israeliten waren bei ihrer Wanderung östlich des Toten Meeres nach Norden gezogen und ließen sich östlich des Jordan nieder. Sie lagerten sich gegenüber der Stadt Jericho, die sich westlich des Jordans befand. Wir müssen uns also das hier vor Augen halten. Das Volk Israel kommt vom Süden herauf, vom Berg Sinai, durchwandert jetzt die Halbinsel Sinai, zieht durch die Wüste hinauf nach Norden und möchte in das gelobte Land eindringen. Aber durch die Kundschafter wussten sie, dass die südliche Grenze von Kanaan stark befestigt war. Da gab es große Städte. Und da hatten nun diese Israeliten ihre Zweifel, ob sie diese Städte wirklich bezwingen könnten. Und so wählten sie eine ganz einfache Taktik. Sie zogen nicht direkt auf die südliche Grenze von Kanaan zu, sondern zogen östlich an Kanaan vorbei. Also auf der östlichen Seite des Jordan zogen sie weiter hinauf. Sie waren gewissermaßen an der östlichen Flanke des Heiligen Landes. Und sie versuchten dann von dieser östlichen Flanke in das Innere des Landes einzudrängen. Und da hatten sie nun verschiedene Schwierigkeiten. Da gab es einmal den Fluss Jordan, den sie überqueren mussten. Dann gab es die Stadt Jericho und so weiter und so fort. Das werden wir dann noch besprechen. Aber damit wir diesen Zug konkret vor Augen haben, müssen wir uns vor Augen halten. Die Israeliten ziehen also durch die Wüste Sinai hinauf, durch die Wüste Paran, nähern sich immer mehr dem Heiligen Land. Sie stoßen aber nicht direkt auf die südliche Grenze zu, sondern weichen aus und umgehen das Heilige Land auf der östlichen Seite vom Jordan und marschieren auf der östlichen Flanke des Landes immer weiter nach oben, um dann hineinzudringen in das Heilige Land. Die Israeliten lagerten gegenüber der Stadt Jericho und da spürte nun Moses, dass sein Ende nahe war. Im Auftrag Gottes erwählte er Josua zu seinem Nachfolger. Und nun wollen wir diese Stelle im 27. Kapitel des Buches Numeri lesen. Da sagte Mose zum Herrn: Der Herr, der Gott der Geister, die alle Menschen beleben, setze einen Mann als Anführer der Gemeinde ein, der vor ihnen her in den Kampf zieht und vor ihnen her wieder in das Lager einzieht, der sie zum Krieg hinausführt und sie zurückführt. Die Gemeinde des Herrn soll nicht sein wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr antwortete Mose: Nimm Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, der mit Geist begabt ist, und lege ihm deine Hände auf. Dann lass ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde treten und gib ihm vor ihren Augen deine Anweisungen. Gib ihm einen Teil deiner Würde ab, damit die ganze Gemeinde der Israeliten auf ihn hört. Er soll vor den Priester Eleazar treten und ihn vor dem Herrn um die Entscheidungen durch das Urim-Orakel bitten. Nach seinem Befehl sollten sie in den Kampf ziehen und nach seinem Befehl sollten sie wieder in das Lager einziehen. Er und mit ihm alle Israeliten und die ganze Gemeinde. Mose tat, was ihm der Herr befohlen hatte. Er nahm Josua und ließ ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde treten. Er legte ihm seine Hände auf und gab ihm seine Anweisungen, wie es der Herr durch Mose befohlen hatte. Also Mose hat gespürt, dass seine Zeit zu Ende ging. Er wusste auch, dass er das Volk Israel nicht in das gelobte Land führen sollte, weil er am Eingreifen Gottes gezweifelt hatte. Und nun kommt es also zu dieser Übergabe. Und da haben wir doch ein Wort, das wir erklären müssen. Da ist die Rede von diesen Urim-Orakeln. Bei den Urim-Orakeln handelte es sich um Offenbarungsorakel. Mit dem Wort Urim wurden aber auch Lose und Gegenstände bezeichnet, die bei Weissagungen verwendet wurden. Also Josua ist jetzt der offiziell bestellte Nachfolger von Mose. Nun müssen wir zum nächsten Buch wechseln. Wir haben jetzt einiges gehört aus dem Buch Numeri und gehen jetzt hinüber in das Buch Deuteronomium. Dieses Wort ist für uns ein bisschen schwierig. Was ist denn das, ein Deuteronomium? Da brauchen wir wieder ein bisschen eine Erklärung. Wir können nämlich Folgendes sagen, da gibt es zwei griechische Wörter drinnen. Da gibt es einmal das Wort Nomos und das heißt auf Griechisch Gesetz. Und dann gibt es das Wort Deuteros. Und das Wort Deuteros heißt das Zweite. Also wenn wir das etwas frei übersetzen, können wir sagen, das Buch Deuteronomium ist das zweite Gesetz, das zweite Gesetzbuch. Und in diesem Gesetzbuch hat man noch einmal die wichtigsten Gesetze und die wichtigsten Aussagen von Moses zusammengepasst. Das Buch Deuteronomium erzählt von den letzten Lebenstagen des Moses und schließt den Pentateuch ab, also diese ersten fünf Bücher des Alten Testaments. Vor seinem Tod verkündet Moses noch einmal das Gesetz vom Sinai. Daher trägt dieses Buch in der griechischen und in der lateinischen Bibel den Namen Deuteronomium, das zweite Gesetz, die Zusammenfassung des Gesetzes von Moses. Und da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen. Vor seinem Tod gab Mose dem Volk noch verschiedenste Weisungen und Gesetze. Er ermahnte das Volk, Jahwe die Treue zu halten. Und da lesen wir nun einen Text im Buch Deuteronomium im 6. Kapitel. Und da beginnen wir wieder beim Vers 1. Also Buch Deuteronomium, 6. Kapitel, Vers 1. Und das ist das Gebot. Das sind die Gesetze und Rechtsvorschriften, sagt Moses, die ich euch im Auftrag des Herrn eures Gottes lehren soll und die ihr halten sollt in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Wenn du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du auf alle seine Gesetze und Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, dein ganzes Leben lang achtest, du, dein Sohn und sein Enkel, wirst du lange leben. Deshalb, Israel, sollst du hören und darauf achten, alles, was der Herr, unser Gott, mir gesagt hat, zu halten, damit es dir gut geht und ihr so unermesslich zahlreich werdet, wie es der Herr, der Gott deiner Väter dir zugesagt hat, in dem Land, wo Milch und Honig fließen. Soweit der Text. Liebe Hörerinnen, das sind unheimlich machtvolle Worte. Und da sagt er jetzt, wenn du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du auf alle seine Gesetze und Gebote, auf die ich dich verpflichtet, dein ganzes Leben lang achtest, du, dein Sohn und sein Enkel wirst du lange leben. Deshalb, Israel, sollst du hören und darauf achten, alles, was der Herr, unser Gott, mir gesagt hat, zu halten, damit es dir gut geht und so weiter. Da wird eine ganz entscheidende Sache gesagt. Der Mensch soll das tun, was Gott ihm gebietet. Und zwar in seinem ureigenen Interesse. Gott sagt dem Menschen Dinge, die für sein Wohl bestimmt sind. Viele von uns wehren sich gegen die Gebote. Schon wieder ein Gesetz, schon wieder ein Gebot. Liebe Freunde, die Gebote beschützen bestimmte Werte. Wer sich an bestimmte Gebote hält, respektiert Werte. Und diese Werte, die sind die Fundamente von unserem Leben. Wir kennen alle die 10 Gebote, ja? Da steht es ganz klar drinnen. Der Glaube an Gott. Und dann ab dem 4. Gebot diese Grundwerte. 4. Gebot, Familie. 5. Gebot, Schutz des Lebens. 6. Gebot, Schutz der Ehe. 7. Gebot, Schutz und Verpflichtung des Eigentums. 8. Gebot, Schutz der Wahrheit. 9. Gebot, Schutz der Treue. 10. Gebot, Schutz des sozialen Friedens. Das sind Dinge, die wir brauchen. Und das sind die Fundamente von jedem Einzelnen von uns, aber gleichzeitig auch die Fundamente der Gesellschaft. Und gleichzeitig ist das auch die Garantie für die Zukunft. Und deswegen heißt es hier, dass du dein ganzes Leben lang achtest, du, dein Sohn und sein Enkel. Das wirkt sich aus, auch auf die zukünftigen Generationen. Und da wird uns bewusst, mit welcher Eindringlichkeit Moses diese Dinge sagt. Weil er einfach dem Menschen und dem ganzen Volk Israel klar macht, dass die Gebote bestimmte Werte schützen und dass diese Werte die Fundamente sind, auf denen das Leben aufbaut. Und das gilt für den Einzelnen wie auch für die Gesellschaft und auch für die Zukunft. Und das gilt auch für die heutige Zeit. Wir wollen heute keine Gebote, wir wollen keine Gesetze, wir wollen frei sein, aber es ist manchmal eine anarchische Freiheit, es ist oft eine Narrenfreiheit. Und wir sehen, was passiert, wenn es keine Werte mehr gibt, die durch Gesetze entsprechend geschützt sind. Wir haben vernommen, dass Moses kurz vor seinem Tod sich noch einmal an das Volk wendet und ihm einige Dinge einschärft und ihnen klar macht, dass sie den Geboten Gottes folgen sollen. Und nun lesen wir im 6. Kapitel einige ganz bekannte Verse. Buch Deuteronomium, 6. Kapitel, Vers 4 bis 9. Und dann Vers 17 bis 18. Also Deuteronomium, 6. Kapitel, Vers 4 bis 9. Und dann Vers 17 bis 18. Das sind jetzt ganz berühmte Worte, die Mose spricht. Und wenn wir daran denken, dass dieser Mann weiß, dass das jetzt seine Abschiedsworte sind, das sind Worte, in denen ein Vermächtnis zum Ausdruck kommt, dann wird uns auch bewusst, welche Bedeutung diese Worte haben. Und sie werden auch heute immer wieder bei verschiedenen Gebeten und so weiter vorgelesen, weil sie von einer unheimlichen Eindrücklichkeit sind. Höre, Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollten zum Schmuck auf deiner Stirne werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Ihr sollt auf die Gebote des Herrn, eures Gottes, genau achten, auf seine Satzungen und Gesetze, auf die er euch heute verpflichtet hat. Du sollst tun, was in seinen Augen richtig und gut ist. Dann wird es dir gut gehen. Und du kannst das prächtige Land, das der Herr deinen Vätern mit einem Schwur versprochen hat, hineinziehen und es in Besitz nehmen. Also hier wird es sehr, sehr majestätisch und machtvoll. Höre Israel. Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das ist ein Wort, das wir auch immer wieder hören und auch ein Wort, über das wir nachdenken sollen. Wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen. Gott ist also nicht nur der Herr, dessen Gebote man beachtet, sondern ihm gebührt unsere Liebe. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, kommt von Gott, dem Herrn. Und deswegen sollen wir Gott mit ganzem Herzen lieben, aber auch mit der Kraft unserer Seele. Es ist einmal das Herz angesprochen, dann ist die Seele angesprochen, das spirituelle Zentrum, die Mitte unserer Persönlichkeit. Und dann auch mit ganzer Kraft. Auch der Wille muss eingesetzt werden. Also die Beziehung zu Gott, die erfasst den ganzen Menschen, die erfasst alle Kräfte des Menschen, das Herz, die Seele, den Willen. Das ist also nicht ein Kalkül, das ist nicht eine kühle Rechnung, dass man sagt, wenn ich Gott liebe, dann geht's, wenn ich Gott respektiere, dann geht es mir gut und so weiter. Nein. Da wird schon mehr verlangt. Du sollst Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und dann heißt es, diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Und du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Damit sind natürlich auch die Töchter gemeint, ja? Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt. Und wenn du auf der Straße gehst und wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst, also Gott ist sozusagen ständig gegenwärtig. Wir leben im Angesicht Gottes. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Da wurden manchmal so kleine Auszüge aus dem Wort Gottes an das Handgelenk gebunden. Das klingt ja fast modern, weil heute haben wir ja auch so manche Anhängsel um das Handgelenk. Ob es sich da um Bibelverse handelt, da habe ich meine Zweifel. Aber das Interessante ist, das, was uns viel bedeutet, das haben wir an unserem Handgelenk. Ja? Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Jedes Mal, wenn man bei der Tür hineingeht, dann sieht man ganz bestimmte Verse. Wir haben zum Beispiel ja auch in unserer Kultur diese berühmten drei Buchstaben Kaspar, Melchior, Balthasar, also das berühmte CMB und dann haben wir noch die Jahreszahl davor und dahinter. Und jedes Mal, wenn wir bei der Tür hineingehen, erinnern uns diese Zeichen, dass das ein gesegnetes Haus ist. Das Kaspar, Melchior, Balthasar, CMB hat ja eigentlich einen lateinischen Ursprung. Und das heißt eigentlich auf Lateinisch Christus mansionem benedicat. Das heißt, Christus segne dieses Haus. Das bedeuten diese drei Buchstaben CMB, wenn wir ihre lateinische Bedeutung einmal klarlegen. Es ist ein von Christus gesegnetes Haus. Und wenn ich da bei der Türe hineingehe, dann wird mir das immer wieder bewusst. Und so ist auch hier im Alten Testament diese Aufforderung, schreibt dir ganz bestimmte Worte, Sätze auch einmal auf den Türpfosten des Hauses, und wenn du reingehst, dann erinnerst du dich daran. Und man kann jetzt auch auf die Stadttore schreiben. Und jeder, der kommt, der weiß, aha, da sind Menschen, die sich an das erinnern und die danach leben. Also hier sehen wir, wie Moses eindringlich spricht. Und er sagt, dann wird es dir gut gehen. Und du kannst in das prächtige Land, das der Herr deinen Vätern mit einem Schwur versprochen hat, da erinnert er an das Versprechen, das Gott Abraham, dem Urvater des Volkes Israel, zugesagt hat. Aber das ist jetzt an diese Bedingungen gebunden, und an diese Bedingungen werden jetzt die Israeliten noch einmal von Mose sehr nachdrücklich erinnert. Und dann gibt es noch eine Stelle, die im Kapitel 30 zu finden ist. Und diese Stelle, die stimmt auch unheimlich nachdenklich. Da haben wir das Buch Deuteronomium, Kapitel 30, Vers 15. Also Deuteronomium, 30. Kapitel, ab Vers 15. Und da sagt nun Moses noch einmal etwas sehr Wichtiges. Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Wenn du auf die Gebote des Herrn, deines Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, hörst, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, auf seinen Wegen gehst und auf seine Gebote, Gesetze und Rechtsvorschriften achtest, dann wirst du leben und zahlreich werden. Und der Herr, dein Gott, wird dich in dem Land, in das du einziehst, um es in Besitz zu nehmen, segnen. Wenn du aber dein Herz abwendest und nicht hörst, wenn du dich verführen lässt, dich vor anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, heute erkläre ich euch, dann werdet ihr ausgetilgt werden. Ihr werdet dann nicht lange in dem Land leben, in das du jetzt über den Jordan hinüberziehst, um hineinzuziehen und es in Besitz zu nehmen. Den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf deine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, da wird man wirklich innerlich ergriffen. Da wird dem Volk und dem Menschen vorgelegt. Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Du kannst also wählen, Leben und Glück oder Tod und Unglück. Wenn du auf die Gebote des Herrn, deines Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, hörst und indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, auf seinen Wegen gehst und auf seine Gebote, Gesetze und Rechtsvorschriften achtest, dann wirst du leben. Und dann heißt es später, wenn du aber dein Herz abwendest und nicht hörst, wenn du dich verführen lässt, dich vor anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, heute erkläre ich dir, dann werdet ihr ausgetilgt werden. Ihr werdet dann nicht lange in dem Land leben. Den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Liebe Freunde, das sind Worte, die durch die Jahrtausende hallen. Wir können immer wieder feststellen, wenn sich die Menschen von Gott entfernen und wenn sich die Menschen nicht an die Grundwerte halten, die durch die Gebote Gottes geschützt werden, dann geht der Segen im Leben des Einzelnen und auch im Leben eines Volkes und auch in einem ganzen Kontinent verloren. Das ist eine Aussage, die gilt für alle Zeiten. Und da wird einem oft unheimlich, wenn wir auch an unser Europa denken. Wir wenden uns immer mehr von Gott ab. Wir halten uns immer weniger an diese Grundwerte, die Gott in die Natur des Menschen und der Gesellschaft hineingelegt hat. Da redet man von der großen Freiheit, aber in Wirklichkeit ist es schon längst eine Anarchie. Wenn sich die Freiheit nicht an Werten orientiert, dann wird die Freiheit zur Anarchie. Und Anarchie heißt Auflösung. Dort, wo es keine Werte mehr gibt, an die man sich hält, löst sich die Gesellschaft auf. Da löst sich die Ehe auf. Da löst sich die Familie auf. Da löst sich die Erziehung auf. Da löst sich die Schule auf. Dann geht es weiter mit der Wirtschaft, mit der Politik, aber auch die Beziehung zur Umwelt. Alles das löst sich auf. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute diese Situation, die wir in der Geschichte schon mehrmals erlebt haben, immer dann, wenn eine Kultur, eine Zivilisation einen Höhepunkt erreicht, dann auf einmal beginnen die Menschen die Werte, die sie bisher eingehalten haben und die es ihnen ermöglicht haben, diese hohe Kultur und Zivilisation zu schaffen, die stellen sie in Frage im Namen einer falschen Freiheit. Und dann wird langsam aber sicher alle diese große Kultur und diese Zivilisation langsam von innen her ausgehöhlt und sie verschwindet. Der Übergang von der Demokratie zur Anarchie, der Übergang von der Freiheit zur Willkür, das ist immer der dramatische Punkt in der Entwicklung eines Volkes. Und Europa ist der Kontinent der Freiheit. Wir haben sie von den Griechen geerbt, diese Freiheit. Aber es war immer wieder die Frage, Europa, weißt du, was Freiheit wirklich ist? Hast du gelernt, dass Freiheit immer in Verbindung mit Werten steht? Eine Freiheit ohne Werte und eine Freiheit gegen Werte wird zum Fluch. Und dann verwandelt sich jede Demokratie in eine Anarchie. Und aus einer Gesellschaft, die von Werten und Freiheit getragen wird, kommt es zu einer Gesellschaft, die sich auflöst. Und diese Gesellschaft verfällt verschiedenen Lastern. Und diese Gesellschaft hat keinen Halt mehr. Sie wird schwach. Und deswegen tönt dieses Wort von Moses bis herauf in unsere Zeit und sagt uns in aller Klarheit, liebes Europa, du stehst vor der Wahl. Willst du Leben und Glück oder willst du den Tod und das Unglück? Heute wird uns dieses Wort vorgelegt. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer,
ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.